Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Noch bis vor kurzem sah es danach aus, als käme es zum Krieg zwischen Israel und Iran. Der Grund? Der Ausbau des iranischen Atomprogramms und der möglichen Bedrohung für Israel. Doch mittlerweile haben sich die Fronten entschärft, die Politik hat ihre Rolle gespielt und die Gefahr, dass der Diplomatie dieser Konflikt zu entgleiten droht, ist geringer geworden. Warum? Die Antworten weiß Volker Perthes, Nah- und Mittelostexperte und Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Fragen stellt Hans-Jörg Schulz.
Volker Perthes, rechnen Sie noch in diesem Sommer mit einem Krieg zwischen Iran und Israel?
Nein.
Sie haben mal gesagt, die Situation in der Region sei ähnlich gefährlich wie bei der Kuba-Krise 1962. Wie haben Sie das gemeint?
Ich habe das sollte man vielleicht dazu sagen, vor einigen Monaten gesagt, als wir tatsächlich bestimmte Dynamiken in der Region und international hatten, die an das, was die Amerikaner Brinkmanship nennen, das auf die Klippe zugehen erinnerten, welches sich Kuba, die Sowjetunion und die USA eben bei der Kuba-Krise 1962 geleistet haben. Da haben wir ganz viele Dinge, die zusammenkamen. Wir hatten Drohgebärden von Israel gegen Iran mit Raketen, die weit übers Mittelmeer geschossen worden sind, um zu zeigen, wie weit man reicht. Von Iran gegen Israel mit Raketen, die ziemlich unangenehme Schriftzüge hatten. Wir hatten Manöver in der Straße von Hormus, wo zwei Marinekräfte, die keine direkten Kommunikationsverbindungen miteinander haben, nämlich die amerikanische und die iranische, in gefährlicher Nähe voneinander rummanövriert sind. Wir hatten Mordaktionen an iranischen Wissenschaftlern in Iran, wahrscheinlich durch israelische Agenten, an israelischen Diplomaten in Indien und anderen Staaten, wahrscheinlich durch iranische Agenten. Also da kam sehr viel zusammen, wo man sagen konnte, hier muss nur noch ein Ding schiefgehen. Auch wenn niemand eine direkte militärische Auseinandersetzung will, man bewegt sich so nah auf die Klippe zu, dass nur ein handelnder Politiker einen Fehler machen muss, damit es abstürzt. Von diesem Absturz, von dieser Klippe, sind wir mittlerweile wieder ein paar Meter zurückgewandert durch, wenn Sie so wollen, konzertierte internationale Anstrengungen.
Damals in der Kuba-Krise hat ja dann doch in der letzten Minute noch die Diplomatie gesiegt. Hat denn im Moment die Diplomatie auch wieder die gleiche Chance, etwas Schlimmeres zu verhindern?
Das ist nun mal die Aufgabe der Diplomatie. Und ich denke, die Diplomatie, wenn Sie so wollen, hat auch das Richtige gemacht. Es hat nach einem Jahr Unterbrechung wieder Gespräche gegeben zwischen den 6 Staaten, die vom Sicherheitsrat beauftragt sind, mit Iran zu verhandeln und Iran. Die 6 Staaten, das sind die 5 permanenten Mitglieder im Sicherheitsrat plus Deutschland und eben Iran auf der anderen Seite. Das waren die Gespräche in Istanbul vor kurzem. Es wird weitere Gespräche geben in Bagdad Ende Mai. Man hat auf allen Seiten gesehen, dass man von dieser Eskalationsleiter heruntersteigen muss, was immer schwieriger ist, als auf sie heraufzusteigen. Wir sehen auch in Israel mittlerweile, dass die Diskussion, die Debatte, die es in den politisch-strategischen Zirkeln gegeben hat, mittlerweile öffentlich wird, dass nicht nur ehemalige Generäle, sondern der amtierende Generalstabschef sich in einer Art und Weise äußert, die jedenfalls nicht Feuer ins Öl gießen und nicht darauf hinwirken, dass man möglichst schnell einen Militärschlag gegen Iran führen will.
Und hat man trotzdem immer wieder den Eindruck bei Premier Netanyahu gehabt, dass er da relativ aggressiv vorgeht, auch gegen den Iran. Sein Verteidigungsminister Barak hat ja sogar mal ausgerechnet, auf israelischer Seite würden dann höchstens 300 bis 500 Menschen sterben in so einem Fall. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass es vorgezogene Neuwahlen in Israel gibt, noch in diesem Spätsommer oder Herbst. Das alles könnte ja sein, dass dann doch wieder eine gewisse Eskalationsstufe mal erreicht wird.
Ich glaube, 2 Aspekte muss man hier sehen. Das eine ist, die Israelis sind ernsthaft besorgt und wenn ich in Israel leben würde, wäre ich wahrscheinlich auch besorgt, wenn es hier einen Staat gibt in nicht allzu weit entfernter Nachbarschaft, der Raketen entwickelt, die mein Territorium treffen kann und dessen politische Elite ständig sagt, dass mein Land keine Existenzberechtigung hat, dass es nicht existieren sollte. Das löst ganz berechtigterweise Sorge aus. Und das Zweite ist, es gibt auch in Israel Innenpolitik. Und in dieser Innenpolitik kommt das martialische Gerede von Herrn Netanyahu und bei Herrn Barak jedenfalls bei der Wählerklientel dieser beiden Politiker an. bei anderen nicht und andere positionieren sich auch anders. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es, wenn jetzt ein Wahltermin in Israel festgesetzt wird, im Wahlkampf auch eine deutliche Polarisierung in Israel gibt zwischen denen, die sagen, wir müssen vorbereitet sein, auch auf die Option einer militärischen Auseinandersetzung, und denjenigen, die sagen, das ist eigentlich dummes Gerede, wir können uns verlassen auf den Schutz der Amerikaner und wir wollen jedenfalls die Situation von unserer Seite aus nicht eskalieren, unabhängig davon, dass fast jeder Israeli sagen wird, vorbereitet sein müssen wir.
Kommen wir doch mal zu den Ursachen für diesen ganzen gefährlichen Konflikt, Herr Pertes. Also Ayatollah Khamenei, das haben Sie vorhin schon gesagt, der geistliche Führer des Iran, und sein Präsident Ahmadinejad leugnen den Holocaust, wollen Israel von der Landkarte streichen. Das ist auch mehrfach gesagt worden. Ist das denn Ihrer Meinung nach wirklich auch ernst gemeint oder ist das, wie Günter Grass neulich mal sagte, Großmaulgerede?
Es hat schon was sehr Großmäuliges, aber ich würde es eher charakterisieren als Ideologie. Es ist die ideologische Grundlage der Islamischen Republik Iran, Israel, den Staat Israel nicht anzuerkennen und seine Existenzberechtigung zu bestreiten. Das heißt nicht, dass die iranische Führung, diese oder eine andere, selber aktiv dafür sich in einen Krieg, in eine Auseinandersetzung begeben würde, um Israel anzugreifen oder gar Israel zu vernichten. Es ist der ideologische Standpunkt zu sagen, Israel gehört da nicht hin, wo es ist, und hat eben keine Berechtigung auf eine eigene staatliche Existenz und schon gar nicht im Nahen Osten, schon gar nicht in Palästina. Dies reicht, um für Israel beunruhigend zu sein, unabhängig davon, ob irgendjemand im Iran sagt, und wir, der Iran, müssten das auch in die Tat umsetzen. Das hören Sie aus Iran nicht, und es gibt ja auch eine etwas ermüdende Debatte darüber, was nun Ahmadinejad wirklich gesagt hat und ob er gesagt hat, man müsse Israel von der Landkarte streichen oder ob er nur gesagt habe, es gehöre da nicht hin. Ich glaube, in israelischen Ohren ist das relativ irrelevant.
Wenn wir auf die israelische Seite gehen, über Netanyahu haben wir schon gesprochen. Er scheint ja ein Premier zu sein, der relativ konfliktfreudig ist, wenn man das mal so sagen will. Er hat auch den Konflikt mit dem US-Präsidenten ja immer wieder in dieser Frage jetzt gesucht. Und wir wissen, dass er mit seiner Siedlungspolitik einen palästinensischen Staat auch praktisch verhindert im Moment. Sucht Netanyahu bewusst auch den Konflikt mit dem Iran?
Ich glaube nicht, dass Netanyahu einen Konflikt mit dem Iran will. Auch er weiß oder er kann sich ausrechnen lassen, zumindest von denen, die es wissen in seinem Militär, in seinem Geheimdienst, dass die Folgen eines militärischen Schlages gegen Iran nicht kalkulierbar wären. Aber es gibt hier noch eine andere Agenda. Er hat ja durch die rhetorische Eskalation gegenüber Iran einiges bewirkt. Manche der amerikanischen Beobachter sagen, eigentlich hat er nicht gegen Iran eskaliert, sondern er hat gegen uns, gegen Amerika eskaliert. Denn er hat uns gezwungen, Amerika gezwungen, und wir könnten ergänzen, er hat auch Europa dann mitgezwungen, die Sanktionsschraube anzuziehen. Er hat die westlichen Staaten oder die internationale Staatengemeinschaft gezwungen, selber stärker zu drohen, stärkere Mittel ins Feld zu bringen, um Iran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen oder zumindest zu versuchen, Iran zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und er hat es geschafft, und Sie haben die Verknüpfung praktisch schon selbst in Ihrer Frage dargestellt. Er hat es geschafft, dass er zuletzt einen Besuch in den USA hatte, einschließlich eines Empfangs bei Präsident Obama, in dem über die Siedlungspolitik Israels überhaupt nicht geredet worden ist. Das ist relativ neu. Bisher ist es, seitdem wir von einem Friedensprozess im Nahen Osten reden, jedem israelischen Präsidenten in den USA immer wieder widerfahren, dass er zumindest gefragt worden ist, ob das, was Israel in den besetzten Gebieten macht, eigentlich haltbar ist, eigentlich richtig ist oder ob es nicht die Ziele des Friedensprozesses unterminiert. Diesmal ist es ihm gelungen, dass fast nur über Iran geredet worden ist und niemand mehr gesagt hat, und baut ihr nicht weiter die Siedlungen aus und wäre es nicht das Richtige und wäret ihr nicht nach den Dokumenten, die ihr selbst unterzeichnet habt, verpflichtet, den Siedlungsbau zu stoppen und Siedlungen abzubauen.
Welche Rolle spielt denn, dass auch Obama im Moment im Wahlkampf steckt? Ist das auch gefährlich für die Gesamtsituation?
Theoretisch ja, praktisch scheint es nicht so zu sein. Theoretisch könnte man sich vorstellen, aber das ist vielleicht dann tatsächlich eine simplifizierte Theorie der amerikanischen Politik, dass es für einen amerikanischen Präsidenten gut wäre, wenige Wochen vor dem Wahltermin noch einen Militärschlag gegen Iran zu führen oder Israel dabei zu unterstützen, Israel Solidarität zu gewähren wenn Israel einen solchen Schlag führt. Praktisch sehen wir etwas anderes. Obwohl ein solcher Militärschlag, eine militärische Auseinandersetzung mit Iran in den Meinungsumfragen in den USA relativ populär wäre, hat Obama sich sehr, sehr deutlich dagegen ausgesprochen und hat es möglich gemacht, dass ein neuer diplomatischer Prozess eben mit diesen Sechsergesprächen mit Iran, von denen ich gesprochen habe, wieder begonnen hat.
Nun lautet ja der konkrete Vorwurf gegen den Iran, dass es den Atomwaffensperrvertrag gebrochen hat. Wie konkret sind denn die Beweise, wie nachweisbar ist es denn, dass der Iran wirklich an der Bombe baut oder sie bald hat?
Ja, so ganz genau weiß man das natürlich nicht, aber man weiß eine ganze Menge. Natürlich hat der Iran in der Vergangenheit den Atomwaffensperrvertrag gebrochen und hat dies partiell auch zugegeben. Also die internationale Atomenergiebehörde ist über Dinge nicht informiert worden, über die sie hätte informiert werden müssen in der Vergangenheit. Die Frage ist, was seit 2003 oder seit 2005 noch geschehen ist. Die Einschätzung der meisten Geheimdienste, der amerikanischen Geheimdienste, ist damit ja öffentlich geworden, ist, dass Iran zeitweise an einer Bombe gebaut hat, dass er den Versuch, eine Bombe tatsächlich herzustellen, aber eingestellt und nicht wieder aufgenommen hat, dass die iranische Führung aber gleichwohl ein Interesse daran hat, alle Fähigkeiten zu besitzen, die es ihr ermöglichen würde, eines Tages die Bombe herzustellen, wenn dies notwendig wäre. Also anders gesagt, man will wissen, wie es geht, aber will es nicht unbedingt selbst machen, sich aber die Option offen halten, es zu tun, wenn man sich eben selbst in besonderer Weise bedroht sehe.
Wenn wir jetzt umgekehrt wieder auf Israel schauen, Israel hat ja die Atombombe und gehört dem Atomwaffensperrvertrag nicht an. Ist das nicht eine permanente Provokation für die arabischen Nachbarstaaten?
Sie haben recht, Israel hat die Atombomben oder wie vermutet wird bis zu 200 Atombomben. Und weil es nicht Mitglied des Atomwaffensperrvertrags ist, kann ihm auch niemand vorwerfen, den Atomwaffensperrvertrag verletzt zu haben. Israel hat ein Interesse daran, dieses Monopol von Atomwaffen regional zu bewahren und insbesondere die arabischen Staaten, aber auch Iran, nehmen das zum Vorwand, um zu sagen, es wäre dann ja nicht illegitim, wenn auch andere Staaten der Region selbst, egal ob sie jetzt im Atomwaffensperrvertrag sind oder nicht, Bemühungen unternehmen würden, um eine Balance gegen das israelische Atomwaffenpotenzial zu entwickeln. Der Weg heraus aus diesem Dilemma geht sicherlich nur über zwei Wege. Der eine heißt Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarn, sodass Israel keinen Grund haben muss, sich eine solche Kapazität aufrechtzuerhalten. Der andere geht über eine regionale Konferenz mit dem Ziel der Einrichtung einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten. Eine solche Konferenz ist von den Vereinten Nationen beschlossen worden und soll nach bisheriger Planung Ende dieses Jahres in Helsinki erstmals stattfinden.
Ist es realistisch, dass Israel sich irgendwann mal auch in diese Richtung bewegen wird?
Unter der Voraussetzung, dass Israel Frieden mit seinen Nachbarn macht, ja. Wenn der friedlose Zustand zwischen Israel und seinen Nachbarn aufrechterhalten bleibt, denke ich, wird Israel sich hier nicht bewegen.
Zu den Erfahrungen der letzten Jahre gehört ja auch, dass der Besitz der Atombombe so eine gewisse Sicherheit gibt. Also wenn wir an Nordkorea denken, die scheinen ja dadurch sicherer und unangreifbarer zu sein, dass sie diese Bombe haben. Oder es gab den Fall in Libyen, wo es ja früher auch ein großes Atomwaffenprogramm gab und Gaddafi hat dann mal darauf verzichtet. Dann ist er angegriffen worden, das ist jetzt sehr theoretisch, aber gibt es nicht diesen Diktatoren auch das Gefühl, mit der Bombe sind wir sicherer?
Sicher, Staaten, nicht nur Diktaturen, versuchen Atomwaffen zu bekommen, weil sie glauben, sie seien dann sicherer. Sonst würden sie sich diese Kategorie von Waffen nicht anschaffen. Sie wollen sie in der Regel, so klug ist man heute, eben nicht sich beschaffen, um ihre Gegner damit zu beschießen, sondern um eine Abschreckung zu haben gegen einen möglichen Aggressor. Und heute ist der mögliche Aggressor für Staaten, die sie genannt haben, entweder Israel im Nahen Osten oder eben die USA und in der Regel nicht der direkte Nachbar. Ob der Besitz einer Bombe einen Staat tatsächlich sicherer macht, ist allerdings umstritten und man will es natürlich empirisch nicht unbedingt ausprobieren, aber wir sehen zum Beispiel im Falle von Indien und Pakistan, zwei Staaten, die jeweils die Bombe haben, dass dies Kriege zwischen den beiden Staaten nicht verhindert hat, dass dies auch Terroranschläge über die Grenzen zwischen den beiden Staaten nicht verhindert hat. Richtig ist, dass beide Staaten klug und verantwortlich genug waren, um auch bei militärischen Auseinandersetzungen über die Grenze im Kaschmir etwa die Bombe nicht einzusetzen, sondern diese Auseinandersetzung weiterhin konventionell auszutragen.
Im heutigen Kontext befragen wir den Nah- und Mittelost-Experten Volker Pertnis zur Gefahr, die von der israelisch-iranischen Auseinandersetzung im Moment ausgeht. Herr Pertnis, Sie haben gerade von diesen Erfahrungen auch schon geredet. Wir haben ja jetzt Erfahrungen in den letzten 10 Jahren mit Kriegen gesammelt, also Afghanistan, den Irakkrieg, Libyen dann auch hinterher. Haben all diese Kriege nicht gezeigt, dass man noch so sorgsam planen kann, einen Krieg vorher, wie Israel das ja scheinbar auch gemacht hat, die haben ja auch schon Flugzeuge, die sie von Aserbaidschan aus fliegen können, aber eine genaue Entwicklung solcher Kriege ist überhaupt nicht vorherzusagen, es geht doch immer anders aus.
Ja, ich glaube, das ist, was Ihnen jeder Soldat sagen würde oder jeder Generalstäbler, egal in welcher Armee, dass man Kriege oder militärische Auseinandersetzungen zwar planen muss, dass sie aber gleichwohl in ihrem Verlauf unvorhersehbar sind. Und deshalb versuchen halt Generalstäbler mit verschiedenen Szenarien im sprichwörtlichen Sandkasten zu arbeiten oder heute wahrscheinlich auf Computerbildschirmen. Aber man weiß sehr wohl, dass die unintended consequences, die nicht vorhergesehenen und nicht intendierten Folgen und Konsequenzen von militärischen Schlägen, von militärischer Eskalation, ihrer Natur nach nicht berechenbar sind. Und das wissen manchmal die Militärs besser als die Politiker, die das Instrument Krieg oder militärische Schläge nicht aus der Hand geben wollen. Wir sehen in den ganzen Diskussionen, die wir in Sachen Afghanistan, in Sachen Irak, in Sachen Iran natürlich, aber auch in Sachen Libyen in den letzten Jahren gehabt haben, dass das Militär hier immer sehr viel zurückhaltender ist als die Politik. Das liegt sicherlich auch daran, dass das Militär seine eigenen Jungs und manchmal Mädels ins Feld schicken muss, während die Politiker das aus den Hauptstädten heraus relativ sicher planen können.
Wenn wir nochmal bei der Frage bleiben, was wäre, wenn es dann doch zum Super-GAU kommt. Es kann ja wahrscheinlich auch kein Kriegsplaner dem Ministerpräsidenten Netanyahu versprechen, dass das Kriegsziel erreicht würde, nämlich dass der Iran dann wirklich keine Möglichkeit zur Entwicklung von Atombomben mehr hat hinterher.
Fast müsste man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das, was die Strategen, die nachdenken über das, was wäre, wenn Israel Iran angreifen würde, was diese Strategen im Ergebnis sagen und sich weitgehend einig sind, wir diskutieren da ja auch mit israelischen und amerikanischen oder arabischen Kollegen, was bei diesen Diskussionen rauskommt, ist in der Regel ein israelischer Angriff auf iranische Atomanlagen würde erheblichen Schaden anrichten und würde das iranische Atomprogramm um mehrere Jahre zurückwerfen. Aber niemand vermutet, dass damit das iranische Atomprogramm auf ewig unschädlich gemacht wäre. Sie können das Wissen in den Köpfen von Menschen nicht unschädlich machen. Sie können wahrscheinlich auch nicht alle Einrichtungen außer Betrieb setzen. Was sie tun können, ist, dass sie einen Produktionsprozess von, ich sag mal, gefährlichem Material unterbrechen und für einige Jahre eben außer Kraft setzen. Und diejenigen, die in Israel dafür eintreten, dass man diese Option zumindest nicht vom Tisch nehmen soll, die sagen, naja, 5 Jahre Pause helfen uns vielleicht auch schon. Diejenigen, die hier auf der anderen Seite stehen, und da gehöre ich zu, die sagen, wenn es tatsächlich nur um 5 Jahre Zeitgewinn geht, dann haben wir in den letzten 10 Jahren diplomatischer Prozess schon viel mehr damit gewonnen, denn seit 2002 hören wir, dass Iran unmittelbar davor steht, eine Atomwaffe sich zu beschaffen. Es hat mittlerweile 10 Jahre Verhandlungen gegeben. Iran hat immer noch keine Atomwaffe. Also wenn es tatsächlich nur um Zeitgewinn geht, ist Diplomatie offensichtlich besser und humaner als militärische Schläge. Es gibt auch diejenigen, auch in Israel, auch in den USA, die sagen, ein militärischer Schlag könnte einen gegenteiligen Effekt in dem Sinne haben, dass Iran dann ja erst recht die Notwendigkeit verspüren würde, sich eine Zweitschlagsfähigkeit anzuschaffen, sich eine Abschreckungsfähigkeit anzuschaffen, auch gegen konventionelle Angriffe, und dass man das iranische Atomprogramm erst recht in Richtung eines militärisch nutzbaren Atomprogramms treiben würde durch einen solchen Angriff.
Sie kennen ja den Iran gut, sind auch oft durchgereist. Die Iraner sind ja auch ein stolzes Volk. Sie werden zwar unterdrückt von ihrer Regierung, aber in dieser ganzen Atomfrage scheint ja doch auch Einigkeit zu bestehen. Muss man nicht in dem Fall sagen, man würde wahrscheinlich die Iraner eher hinter diesen eher merkwürdigen Präsidenten bringen durch so einen Angriff?
Richtig ist, dass ein iranischer Präsident wie Ahmadinejad die nationale Karte zu spielen weiß. Und manchmal tut er das mit dem Atomthema. In diesen Wochen tut er das mit dem Thema der umstrittenen Inseln im Persischen Golf, indem er etwa die Insel Abu Musa besucht, die auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten beansprucht wird und damit sozusagen die Karte spielt, wo er auch die nicht von islamischer Ideologie getriebenen, sondern eher nationalistisch eingestellten Iraner auf seine Seite zu holen versucht. Ich bin nicht sicher, aber das heißt, ich weiß es einfach nicht, ob eine Mehrheit der Iraner und Iranerinnen wirklich eine Atombombe oder ein militärisch nutzbares Atomprogramm haben will. Was sicher richtig ist, ist, dass die Mehrheit der Iraner und Iranerinnen sagt, wir haben das Recht, ein Atomprogramm vollständig zu betreiben, weil es auch eine Statusfrage ist, weil es auch was mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun hat, weil die Mächte in der Welt, die was zählen, die haben alle Atomkraftwerke. Da komme ich als Deutscher, wenn ich erkläre, wir machen bei uns gerade eine Energiewende und wir wollen in Deutschland mittelfristig gar keine Atomkraftwerke mehr haben, da komme ich nicht besonders gut an. Für eine Atompolitik, für ein Atomprogramm gibt es eine breite Mehrheit im Iran. Allerdings hat der religiöse Führer und haben andere Autoritäten im Iran auch immer wieder erklärt, dass man eben keine Bombe haben wolle, sondern ein ziviles Atomprogramm. Und ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung im Iran ist davon auch überzeugt.
Eine völkerrechtliche Frage habe ich noch in diesem Zusammenhang, Herr Pertes. Der Benjamin Netanyahu sagt sehr häufig, wir haben ein Selbstverteidigungsrecht, wenn er mit diesem Präventivschlag droht. Ist es denn völkerrechtlich wirklich so, dass ein Präventivschlag auch dem Verteidigungsrecht entspricht?
Das ist im Völkerrecht umstritten. Es gibt Juristen, die sagen, ja, wenn ein Angriff vermutet wird, hat ein Staat auch das Recht zur präventiven Verteidigung. Die meisten Völkerrechtler, und ich selbst bin keiner, würden sagen, nur wenn der Angriff eines anderen Staates unmittelbar bevorsteht und dies objektivierbar ist, dann ist ein solcher Präventivschlag auch zulässig.
Wenn wir jetzt nochmal bei der Spekulation beim schlimmstmöglichen Fall bleiben, ich würde gerne nochmal auf die Folgen für die ganze Region in diesem Fall kommen. Das erste Opfer wird natürlich würde die iranische Zivilbevölkerung sein, ist anzunehmen, in einem Gegenschlag dann auch israelische Zivilbevölkerung. Was passiert denn, wenn der Iran zum Beispiel als Reaktion diese Ölschlagader da in der Straße von Hormuz durchtrennen würde? Immerhin werden 20% des weltweit gebrauchten Öls dort durchgefahren.
Also wie immer die Szenarien sich entwickeln und sie müssen sich ja nicht notwendig in einen langen Krieg entwickeln. Unmittelbar würde das natürlich dazu führen, dass die Ölpreise in uns noch unbekannte Höhen steigen. Vermutlich ist es so, dass der Iran nicht in der Lage wäre, die Straße von Hormuz effektiv für einen längeren Zeitraum, das heißt länger als ein paar Tage, zu sperren. Die amerikanische Flotte mit den zwei Flugzeugträgerverbänden, die dort operieren, wäre sicherlich in der Lage, eine solche Blockade zu brechen, eine solche Blockade zu räumen. Und wenn Iran sich dem mit seiner Marine entgegensetzen würde, dann hätten wir eine Internationalisierung des Konflikts, also einen direkten Konflikt zwischen den USA und Iran, den die iranische Führung sicher vermeiden möchte.
Wenn wir ins Nachbarland Irak schauen, dieses mühsame Zweckbündnis von Sunniten und Schiiten da, könnte das nicht auch stark destabilisiert werden durch einen Krieg im Iran?
Es könnten eine ganze Reihe von Staaten destabilisiert werden durch einen neuen Krieg im Mittleren Osten. Richtig ist, dass sicherlich der Irak betroffen wäre, möglicherweise selbst Saudi-Arabien, wo wir eine beachtliche schiitische Minderheit haben, die nicht zufrieden ist mit der Politik der Regierung ihr gegenüber, die sich diskriminiert fühlt und die sich zwar nicht als Einflussagenten Irans sieht, die aber sicherlich eine neue regionale Turbulenz, in die Iran involviert ist, nutzen würde, um ihre eigenen Forderungen wieder deutlicher zu machen.
Und das andere Nachbarland Syrien, könnte natürlich auch passieren, dass Präsident Assad dort eher profitiert, weil alle Welt dann nicht mehr über seine Grausamkeiten redet.
Indirekt so, ja, schon. Nun könnte man sagen, und das ist gar nicht so zynisch gemeint, wie es sich anhört, Syrien ist schon tief genug im Chaos drin und braucht gar kein weiteres. Ich glaube, dass man eines hier deutlich sagen kann für Syrien, um die Karte des äußeren Konflikts zu spielen, wird jemandem wie Bashar al-Assad nicht mehr helfen. Er hat das zu Beginn des Aufstands in seinem Land versucht, indem er versucht hat, vor etwa einem Jahr junge Leute an die Golanfront zu schicken und gewissermaßen den externen Konflikt mit Israel in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, wir stellen nochmal dar, wer hier der Besetzer und wer das Opfer ist und unterstützt uns, die wir versuchen, unser Land zu befreien. Es hat niemanden mehr überzeugt in Syrien.
Ein anderes Land, das indirekt auch beteiligt sein könnte, ist Afghanistan, wo der Iran ja auch eine wichtige politische Rolle spielt. Könnte es sein, dass dann sich dort die Angriffe auf amerikanische und andere ISAF-Truppen eigentlich nochmal eher vermehren würden?
Sagen wir mal so, wenn die iranische Führung der Ansicht wäre oder zu der Auffassung käme, dass ein israelischer Angriff von den USA unterstützt würde, dann wird sich diese iranische Führung schon Gedanken darüber machen, wie sie umgekehrt den Amerikanern Schmerz zufügen kann. Und das kann heute im Irak weniger geschehen als noch vor ein, zwei Jahren, weil es eben kaum noch amerikanische Truppen gibt, jedenfalls außerhalb der amerikanischen Botschaft. Aber es kann sehr wohl noch in Afghanistan geschehen und es kann dadurch geschehen, dass man eben Verbündete der Amerikaner unterminiert, sei das in Afghanistan oder sei das in Bahrain oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Kuwait.
Und wie würden wohl die Palästinenser reagieren?
Die Palästinenser würden vermutlich nicht reagieren, jedenfalls nicht in irgendeinem Maße, dass das für den Konflikt und für den Konfliktverlauf entscheidend wäre. Die Palästinenser haben ihre eigene Auseinandersetzung mit Israel und sie haben sehr deutlich gemacht, und das gilt sowohl für die Führung in Ramallah, also für Mahmoud Abbas und die Fatah, wie auch für die Führung in Gaza, also für Hamas. Palästinenser verschiedenster Fraktionen haben sehr wohl deutlich gemacht, dass sie einen Konflikt mit Israel haben und dass sie den nicht von Iran hijacken lassen wollen und sich auch nicht vor die iranische Karre spannen lassen wollen.
All das, wie gesagt, Herr Perthes, war natürlich sehr viel Spekulation, auch gefährliche Spekulation. Vielleicht am Ende doch nochmal die Frage vom Anfang. Sind Sie relativ gewiss, dass es zu einer politischen Lösung des Falls kommen wird?
Ich glaube, wir sind auf einem Weg, der eine politische Lösung möglich macht. Und da ist es dann die Aufgabe von Diplomatie, aber gelegentlich auch von Thinktankern, zu sagen, wie können wir die Chancen, dass es zu einer diplomatischen Lösung kommt, erhöhen. Vielleicht liegen die Chancen heute nur bei 30%, aber dann ist es eben die Aufgabe daraus, 50 oder 60 oder 70% Erfolgschance zu machen.
Soweit die Einschätzungen des Nah- und Mittelostexperten Volker Perthes zum derzeitigen Konflikt zwischen Israel und dem Iran.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.